Psychiatrie verständlich. Dr. Seidel erklärt. In diesem Podcast beleuchtet Dr. Ulrich Seidel psychische Erkrankungen, ihre Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten. Fachlich fundiert, verständlich aufbereitet. Für Betroffene, Angehörige und Interessierte.
Eine kurze Triggerwarnung: In der aktuellen Folge wird unter anderem das Thema Gewalt an Kindern kurz gestreift. Seien Sie bitte achtsam, wenn das Thema Sie betrifft. Vielen Dank. Ja, hallo, mein Name ist Ulrich Seidel, ich bin der Psychodoc und ich möchte in der heutigen Folge was über Zwänge berichten. Das ist ja auch so ein Begriff, der ganz oft so im allgemeinen Sprachgebrauch auftaucht. Zwänge, Zwangsstörung, früher hat man auch oft von Zwangsneurosen gehört. Und ich möchte darüber aufklären, was sind denn Zwänge überhaupt, wie kann man das denn psychiatrisch begreifen? Also zunächst mal bei Zwängen, da denken die meisten ja so an Zwangshandlungen, also Kontrollzwänge, Waschzwänge. Der eine oder andere hat vielleicht auch selber Zwänge, die er kennt. Ein populäres Beispiel ist, dass diese Vorstellung ja oftmals da ist, ich darf bestimmte Sachen nicht tun, sonst passiert irgendein Unglück. Zum Beispiel nicht auf Fugen treten. Der eine oder andere kennt das vielleicht. Diese Vorstellung, wenn ich auf den Gehwegen laufe und trete auf die Fugen, dann wird irgendetwas Schlimmes passieren, also vermeide ich das lieber. Das ist so ein Beispiel für so einen alltäglichen Zwang. Keine Sorge, wenn jemand das hat, das ist nicht gleich krankhaft oder irgendwie schlimm. Das ist einfach etwas, was sehr, sehr weit verbreitet ist. Jetzt aber nochmal zur Frage, was ist denn überhaupt ein Zwang oder wie hängen denn Zwangshandlungen und Zwangsgedanken zusammen? Das eine geht nämlich nicht ohne das andere. Zwangshandlungen, das heißt also Dinge, die immer wieder getan werden müssen, die gibt's nicht, ohne dass dahinter bestimmte Gedanken stecken, die man eben als Zwangsgedanken bezeichnet. Ganz charakteristisch und sozusagen ja kennzeichnend für Zwangsgedanken ist, dass diese Gedanken unsinnig sind und, ganz wichtig jetzt, von den Betroffenen auch als unsinnig erlebt und identifiziert werden. Das heißt also, wenn jemand zum Beispiel den Zwangsgedanken hat, ich darf nicht auf die Fuge treten, sonst passiert ein Unglück, dann weiß derjenige in dem Moment ganz genau, das ist ein Quatschgedanke. Das ist nicht so. Das ist so ein magisches Denken vielleicht, so ein Aberglaube. Aber ich weiß, eigentlich ist es streng rational nicht so. Aber diese Gedanken, die drängen sich dann doch auf. Die haben irgendwie ein Eigenleben, die können ziemlich hartnäckig sein. Und vor allen Dingen der Gedanke macht einem vielleicht irgendwie Angst oder verunsichert zumindest. Und um diese Angst jetzt loszuwerden, macht man bestimmte Dinge. Also zum Beispiel nach vorsichtshalber, auch wenn es eigentlich Quatsch ist, doch nicht auf die Fuge treten, sondern auf die Platte. So kommt also aus diesen Zwangsgedanken, aus der damit verbundenen Angst, die Zwangshandlung zustande, quasi als so ein Abwehren, als ein Abwehren der Angst, so nach dem Motto, sicher ist sicher. Jetzt aber doch nochmal zur Zwangsstörung, auch dann, wenn das vielleicht auch mehr Fahrt aufnimmt und auch die Betroffenen sehr quält. Es ist ganz wichtig zu wissen, in jedem Falle sind diese Gedanken für die Betroffenen einsichtig als etwas, was quält, aber nicht real ist. Also nehmen wir als anderes Beispiel den Kontrollzwang. Jemand, der einen Kontrollzwang hat, der weiß ganz genau, er hat zum Beispiel eine Tür schon ganz oft jetzt kontrolliert. Oder er hat genau geguckt, ob alle Haushaltsgeräte ausgeschaltet sind, das Bügeleisen nicht mehr in der Steckdose steckt und so weiter. Aber gleichzeitig kommt dann eben eine Verunsicherung. Nämlich der Gedanke, vielleicht habe ich es nicht richtig gemacht, vielleicht habe ich nicht richtig geschaut. Und das Ganze kann dann richtig zu so Gedankenkaskaden führen, dass jemand eins aus dem anderen ableitet. Also zum Beispiel, die Tür ist nicht richtig abgeschlossen. Was bedeutet das? Ja, dann kommen Einbrecher rein, die verwüsten meine Wohnung, räumen alles aus. Ich werde ganz schwerwiegende Konsequenzen haben. Oder der Herd ist nicht ausgeschaltet. Oh Gott, da passiert was. Es wird einen Wohnungsbrand geben. Das ganze Haus brennt ab. Vielleicht werden sogar Menschen sterben. Das sind die Gedanken dahinter. Wohlgemerkt, der Betroffene, der zum Beispiel einen Kontrollzwang hat, weiß immer noch ganz genau, er hat jetzt schon ein paar Mal die Türe kontrolliert, hat gecheckt, ob der Herd aus ist und so weiter. Aber es bleibt dann immer noch die Unsicherheit, ja, was ist, wenn ich es nicht richtig gemacht habe, eben verbunden dann mit diesen ängstigenden Gedanken. Und daraus resultieren dann die Handlungen. Zum Beispiel, obwohl die Türe schon 5-mal kontrolliert wurde, wird noch ein weiteres Mal kontrolliert oder 10-mal oder 20-mal. Und das Ganze kann sehr quälend sein. Und das Ganze kann in Extremformen der Zwangsstörung so weit führen, dass jemand gar nicht mehr das Haus verlässt. In leichteren Formen, und es gibt, wie gesagt, ganz alltäglich Zwänge, ohne dass das gleich Krankheitswert haben muss, sind vielleicht kleinere Rituale, die gemacht werden, ein bestimmtes Kontrollritual. Und dann ist gut, dann kann man sich sicher sein, dass da jetzt schon nichts passieren wird. Also, ohne diese Gedanken dahinter kommt es nicht zu den Handlungen. Und kurzer Hinweis für Fortgeschrittene, das ist der entscheidende Unterschied zwischen Wahn und Zwang. Beim Wahn ist es so, dass jemand eine feste Vorstellung von etwas absolut Irrationalem hat, das ihm selber aber als sinnvoll und sinnig erscheint. Wahn ist dadurch gekennzeichnet, dass jemand eben nicht weiß, dass das, was er gerade denkt, unsinnig ist. Derjenige, der einen Zwang hat, der weiß genau um die Unsinnigkeit der Gedanken, der weiß, dass das so nicht real ist und leidet darunter, dass dieser Gedanke sich aber so hartnäckig immer wieder aufdrängt und immer wieder kommt. Und ganz fies, je mehr der Gedanke unterdrückt werden soll, desto hartnäckiger kommt der, desto mehr bekommt er eine eigene Präsenz. Auch das kann man sich selber so experimentell vorstellen oder vornehmen. In dem Moment, wo ich versuche, irgendetwas nicht zu denken, denke ich ja paradoxerweise erst recht dran. Oder wenn ich einen Gedanken habe, den ich wegkriegen möchte, dann wird es immer schlimmer, je mehr ich mich auf das Wegkriegen des Gedanken fokussiere. Auch da vielleicht ein Beispiel aus dem Alltag. Die meisten kennen wahrscheinlich so Ohrwürmer, Melodien, die sich immer aufdrängen. Je mehr ich diese Melodie aus dem Kopf kriegen möchte, desto mehr kommt die. So ähnlich ist es mit den Zwangsgedanken. Nicht jede Zwangsgedanke muss übrigens zu einer Zwangshandlung führen. Es gibt auch rein das, was wir Grübelzwänge nennen, also zum Beispiel zwanghaftes Zählen. Es gibt Menschen, die unter dem Zwang leiden, immer wieder Dinge durchzählen zu müssen. Oder wenn sie etwas sehen, einen Raum betreten, dann bestimmte Zahlen zu beobachten oder immer wieder Dinge erfassen zu müssen. Das ist etwas, was sich rein gedanklich abspielt. Letztendlich könnte man aber sagen, dass das Zählen als solches dann auch eine Zwangshandlung ist. Also keine Handlung ohne den zugrunde liegenden Gedanken, aber in Einzelfällen kann es schon so sein, dass Zwangsgedanken nicht unbedingt gleich zu einer nachvollziehbaren Handlung führen. Soweit die Symptomatik. Jetzt ist aber die Frage, wie kommt es denn zu Zwängen? Und da gibt es ganz verschiedene Erklärungsmodelle und Ansätze. Wichtig ist zu wissen, es gibt nicht die einheitliche Erklärung, wieso Zwänge entstehen. Das kann verschiedene Ursachen haben. Bei ganz schweren Zwangsstörungen, also Menschen, die so von Zwängen besetzt sind, dass sie nicht mehr das Haus verlassen können, vor lauter kontrollieren oder sich ständig waschen müssen, weil sie denken, sie seien jetzt immer noch verunreinigt und dadurch eben kein normales mehr Leben mehr führen können. Bei solchen Menschen hat man gelegentlich auch eine genetische Veranlagung, sowas kann familiär vererbt werden. Es gibt aber auch Zwänge, die man sich durchaus in ihrer Entstehung dadurch vorstellen kann, dass da irgendwie so eine Art Fehllernen stattgefunden hat. Und ich hoffe jetzt, dass ich dadurch niemanden dazu bringe, selber sich so einen Zwang jetzt anzueignen. Aber man kann das durchaus nachvollziehen, weil jeder von uns unsinnige Gedanken hat. Und wenn ich jetzt anfange, mich da zu beobachten und diese sozusagen unsinnigen Gedanken angstvoll zu verarbeiten, kann ich mich da richtig reinsteigern. So ein etwas gruseliges Beispiel, jetzt nichts für zarte Gemüter. Es gibt zum Beispiel durchaus ganz normal Mütter, die in sich den plötzlichen Impuls verspüren, ihren kleinen Kindern was anzutun. Also das Baby zu nehmen und gegen die Wand zu hauen oder einen spitzen Gegenstand zu nehmen und das Baby damit zu stechen. Wohlgemerkt, das sind Gedanken, die nicht wirklich in die Tat umgesetzt werden, sondern der Gedanke an und für sich taucht auf, ist furchtbar erschreckend, aber die meisten wissen darum, dass das harmlos ist. Jetzt kann es aber passieren, dass jemand dieses Wissen in Frage stellt, dass dies harmlos ist und den Gedanken und das Auftauchen des Gedankens als Zeichen nimmt, dass da jetzt gerade irgendwas passiert. So nach dem Motto, ich denke sowas, also werde ich jetzt wohl gerade wahnsinnig. Und was passiert, wenn ich so etwas denke? Nun, es entsteht Angst. Die Angst erzeugt eine Spannung und die Spannung kann dann dazu führen, dass, wenn der Druck wächst, die Gedanken immer hartnäckiger werden. Und dass sich die Betroffenen regelrecht reinsteigern und dann wirklich denken, da passiert gleich was und ich werde das doch tun. Und dann eine Strategie entwickeln, um vermeintlich Schaden abzuwenden. Das kann zum Beispiel bei der Mutter, die diese Zwangsgedanken in Bezug auf das Kind hat, sein, dass sie eben es vermeidet, mit dem Kind alleine zu sein oder das Kind sofort abgibt, wenn so ein Gedanke kommt. Oder zum Beispiel, wenn es der Gedanke ist, ich könnte mein Kind irgendwie mit der Schere erstechen, keine Scheren mehr rumliegen lässt. Das ist, wie gesagt, das, was man ein Vermeidungsverhalten nennt. Das kann aber dazu führen, dass sich dann solche Zwangsgedanken verfestigen, weil natürlich dann das Learning dabei ist, ja, ich habe jetzt gerade schlimmen Schaden dadurch abgewendet, dass ich gerade mal noch so eben es geschafft habe, eine Notfallmaßnahme da einzuleiten. Wenn ich das nicht getan hätte, dann wäre was Schlimmes passiert. Ich habe früher mal auf einer Mutter-Kind-Station gearbeitet als Oberarzt und da hatten wir es auch mit solchen Patientinnen zu tun. Das war gar nicht so selten. Und es ist auch nochmal interessant gewesen zu beobachten, wie sich wirklich diese Zwangsgedanken dann regelrecht ausbreiten können. Ich werde da gleich ein Beispiel dazu bringen, aber nur nochmal ganz kurz zusammenfassend. Also so Zwänge können entstehen, dass einzelne Gedanken auftauchen, dieser Gedanke Angst macht, die Angst führt zum Druck. Und dann ist der Gedanke da, ich könnte jetzt wirklich gleich dem Ganzen nachgeben. Und es ist wirklich nochmal wichtig zu betonen, auch bevor ich das jetzt gleich weiter berichte, bei tatsächlichen Zwängen wird dem nicht nachgegeben. Der Impuls, der da ist, ist letztendlich wesensfremd und dem wird nicht nachgegeben. Es ist keine Gefahr da sozusagen, dass es umgesetzt wird, aber die Angst ist da. Beispiel aus der Praxis, diese Mutter-Kind-Station, auf der war eine Mutter, die sollte eine Expositionsübung machen. Die hatte nämlich genau diese Zwangsgedanken, dass dem Kind etwas zustoßen könnte, indem sie den Verstand verliert und etwas Schlimmes tut. Exposition, schon mal gleich als Vorgriff zur Therapie, bedeutet, dass die Betroffenen lernen müssen, dass nichts passiert. Also als Beispiel für die Mutter, die diesen Zwangsgedanken hat, sie könnte das Kind schädigen. Die Übung besteht darin, dass die Mutter lernen muss, im Raum mit dem Kind zu sein. Und es ist zum Beispiel ein Messer oder eine Schere da und sie muss lernen, die Angst auszuhalten, die Spannung auszuhalten und dabei lernen, es wird nichts passieren. Und genau diese Übung fand statt, angeleitet durch eine sehr erfahrene Psychologin. Und das Stationsteam, das da nicht einbezogen war in diese Übung, kam plötzlich an und hat dann berichtet, dass da gleich ein furchtbares Unglück passieren wird, weil nämlich die Mutter diese Übung machen soll. Und das Stationsteam, wohlgemerkt alles sehr erfahrene Krankenschwestern, haben gedacht, die Mutter wird jetzt gleich den Verstand verlieren und die Mutter wird die Schere nehmen und dem Kind etwas antun. Das heißt, sie haben genau die Befürchtungen der Mutter übernommen. Das war sozusagen ein Zwang, ein Zwangsgedanke, der übertragen wurde an das ganze Team. Und die dachten, jetzt gleich passiert was und dann wird es eine Katastrophe geben, dann wird das Kind sterben, man wird in der Zeitung sein und so weiter. Ich finde das ein interessantes Beispiel dafür, wie so Zwangsgedanken durchaus ein Eigenleben bekommen können und auch an andere übertragen werden. Das war jetzt aber schon eigentlich ein Vorgriff auf die Therapie. Also was mache ich denn, wenn jetzt jemand sehr ausgeprägt unter Zwängen leidet, die ihn stören und wo man was gegen tun will? Seien es jetzt Zwangsgedanken oder auch Zwangshandlungen. Und das geht zunächst mal darum, dass jemand überhaupt aufgeklärt wird. Auch da wieder das Stichwort Psychoedukation. Psychoedukation bedeutet, jemand muss erfahren, was es denn mit seinem Leiden da auf sich hat. Muss zum Beispiel darüber aufgeklärt werden. Zwangsgedanken, Zwangsimpulse sind harmlos und werden nicht in die Tat umgesetzt. Muss darüber aufgeklärt werden, dass es eben diese Kreisläufe gibt zwischen Gedanken, Gefühlen, insbesondere der Angst, körperlichen Reaktionen, die dann wiederum die Gedanken triggern können und den ganzen Kreislauf am Laufen halten. Also Aufklärung sollte am Anfang stehen. Dann ist es so, dass Zwänge etwas sind, was man sehr, sehr gut verhaltenstherapeutisch angehen kann. Verhaltenstherapeutisch bedeutet in dem Fall, dass die Betroffenen lernen müssen, diese Angst, die entsteht, wenn sie die Zwangsgedanken nicht durch Zwangshandlungen irgendwie in den Griff kriegen oder die Ängste durch bestimmte Rituale reduzieren, dass diese Angst nicht unendlich ist, sondern irgendwann aufhört. Die Spannung lässt irgendwann nach. Das heißt also, es geht darum, dass man lernt auszuhalten. Man lernt, die Gedanken auszuhalten. Man lernt, diese ganzen Mechanismen auszuhalten, ohne in die Vermeidung zu kommen. Vermeidung bedeutet, dass man versucht, das irgendwie abzukürzen, die Angst runterzukriegen, indem man zum Beispiel Zwangshandlungen macht. Beispiel nochmal für eine Exposition und eine verhaltenstherapeutische Übung, wenn es zum Beispiel um Kontrollzwänge geht. Jemand, der das zwanghafte Bedürfnis hat, immer wieder Türen zu kontrollieren und nicht mehr loskommt, der muss lernen, auszuhalten, dass er jetzt einmal die Türe schließt, sich versichert, dass die zu ist, weggeht und dann aber nicht mehr kontrollieren darf. Was passiert dann? Nun, zunächst mal wird die Spannung steigen, die Angst wird steigen, aber irgendwann geht's wieder runter. Und diese Erfahrung muss gemacht werden, dass es nicht unendlich ist, wie die Betroffenen meinen, sondern dass es auch wieder ein Ende hat. Und, aber auch ganz wichtig, das Learning, es passiert nichts. Die befürchteten Katastrophen treten nicht ein. Das muss man lernen. Und das muss man spüren, das muss man erfahren. Und die große Herausforderung ist, nicht in eine Vermeidung zu kommen. Vermeidung kann nicht nur dann das Zwangsritual oder die Zwangshandlung sein. Vermeidung kann auch sein, dass ich zum Beispiel mich ablenke und an anderes denke. Oder dass ich jemanden dabei habe, der mich begleitet und mich davon überzeugt, dass alles gut ist. Das sind alles Vermeidungsstrategien. Und die führen nicht dazu, dass sich solche Störungen dann wirklich auflösen. Was auch noch natürlich gesagt sein soll, ist, man hat auch bei Zwangsstörungen die Möglichkeit, medikamentös zu behandeln. Es gibt bestimmte Antidepressiva, die unterstützend eingesetzt werden sollen oder können, aber am besten in einer Kombination mit einer Therapie, nicht ganz alleine. Wenn die Antidepressiva nicht greifen, gibt es auch andere Medikamente, zum Beispiel bestimmte Neuroleptika. Wohlgemerkt unterstützend, aber das sollte in einem therapeutischen Gesamtkonzept stattfinden. Wichtig ist natürlich auch, wenn es jetzt um Zwänge geht und um die Behandlung von Zwängen, dass das Ganze durch erfahrene Therapeutinnen und Therapeuten stattfinden sollte und natürlich, dass vorher eine Diagnose gestellt worden ist. Mit Diagnose meine ich nicht einfach nur, dass auf dem Papier was stehen muss, sondern es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich sehr sicher ist, dass es sich um einen Zwang handelt und nicht zum Beispiel um eine Psychose. Auch da ein Beispiel aus der Praxis. Ich hatte mal in einer Klinik, in der ich gearbeitet habe, einen Patienten überwiesen bekommen. Da stand auf der Einweisung schwere Zwangsstörung. Und dieser Patient hat das immer gleiche Verhalten gezeigt, nämlich er ist während des Gesprächs immer wieder dann aufgestanden, ist durch den Raum gelaufen, hat sich misstrauisch umgeschaut, hat dann so die Schränke kontrolliert und hat sich wieder hingesetzt. Von außen gesehen hätte man natürlich sagen können, das ist ein Kontrollzwang. Aber wenn man diesen Patienten nach seiner Motivation gefragt hat, warum er das tut, hat man die Antwort bekommen, naja, das ist, weil hier permanent eine Überwachung stattfindet. Überall sind Kameras und Mikrofone. Und der Patient vermutete auch im Schrank irgendeine Form der Überwachung. Er dachte dann, da sitzt jemand drin und er musste immer wieder gucken, dass doch da wirklich niemand ist. Das heißt also, dieser Patient hatte eine veränderte Wahrnehmung der Realität. Und das war der Grund, dass er dieses Verhalten gezeigt hat. Und das sollte jetzt aus dem, was ich gesagt habe, dann auch vielleicht deutlich geworden sein. Der entscheidende Unterschied, warum dieser Mensch keinen Zwang hatte, war, dass es für ihn absolut sinnvoll war, was er getan hat. Für ihn war das ganz klar etwas, was berechtigt war, weil da war ja vermeintlich jemand im Schrank und nichts, was unsinnig war. Und das Charakteristikum des Zwanges ist genau diese Unsinnigkeit, das Wissen um die Unsinnigkeit dessen, was da gerade gedacht, gefühlt und getan wird. Und das kann eben sehr, sehr quälend sein. Das kann für die Betroffenen enorm belastend sein. Es kann auch schambesetzt sein. Das heißt also, man redet vielleicht nicht gerne und nicht leicht über seine Zwänge, eben gerade aus diesem Grunde, weil man ja weiß, es ist eigentlich Wahnsinn. Es ist eigentlich nicht korrekt. Ich bin doch verrückt. Aber nein, keine Sorge, es ist nicht verrückt, sondern es ist etwas, was tatsächlich relativ weit verbreitet ist. Und was auch nochmal zum Schluss wirklich betont werden sollte, nicht jeder, der einen Zwang hat, braucht eine Therapie. Es ist immer die Frage, wie weit das beeinträchtigend wirkt, inwieweit es das Leben irgendwie behindert. Und wenn Zwänge so ausgeprägt sind, dass sie wirklich eine Behinderung darstellen, in dem Sinne, dass man da vielleicht Schwierigkeiten hat, irgendwie loszukommen oder was zu machen oder in Aktion zu kommen, dann kann es auch sinnvoll sein, dass man sich da in Therapie begibt. Was auch noch zum Schluss betont werden sollte, ist, Zwänge können auch Teil einer anderen Erkrankung sein. Zwänge können eine stabilisierende Funktion haben, in dem Sinne, dass zum Beispiel bei schweren Krankheiten manchmal Zwangsphänomene auftreten, die dann ein Stück weit die Erkrankung kompensieren. Oder es gibt durchaus Menschen mit einer schweren Depression, bei denen im Rahmen der Depression die Zwänge dann sich nochmal verstärken oder richtig Fahrt aufnehmen. Auch deshalb ist es nochmal wichtig, genau hinzuschauen, genau zu diagnostizieren, nicht nur oberflächlich sich Phänomene zu betrachten. Es geht immer wieder darum, hinter die Kulissen zu blicken, zu verstehen, was für Mechanismen sind wirksam, um dann genau einordnen zu können. Weil nur diese genaue Einordnung erlaubt mir dann auch, ganz gezielt zu behandeln im Rahmen von einem therapeutischen Gesamtkonzept. Das ist das, was ich heute über das Thema Zwänge vermitteln wollte. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant und ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind. Vielen Dank.
Das war Psychiatrie verständlich mit Dr. Seidel. Weitere Folgen und Informationen finden Sie auf der Website www.der-psycho-doc.de oder im Podcast-Feed. Psychische Gesundheit betrifft uns alle. Bleiben Sie aufmerksam und bis bald.